Professor Dr. Klaus Thiessen ist Halbleiterphysiker und stellvertretender Direktor des Zentralinstituts für Optik und Spektroskopie an der Akademie der Wissenschaften und seit 1978 Mitglied des Zentralvorstandes der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Erfahrungen mit der sowjetischen Wissenschaft. Klaus Thiessen, Jahrgang 1927, erzählt.
Also mit der sowjetischen Wissenschaft bin ich an sich schon sehr früh in Berührung gekommen, nämlich schon 1945. Denn 1945 bin ich mit meinem Vater, der Wissenschaftler ist, in die Sowjetunion gegangen, mit der ganzen Familie, da ich ja zu der Zeit gerade die Schule beendet hatte, habe ich gleich als Laborant, als Physiklaborant angefangen zu arbeiten. Und zwar, damit ich nicht direkt bei meinem Vater arbeitete, ich wollte das eigentlich natürlich nicht gern, habe ich bei Manfred von Ardenne gearbeitet. Ich habe auch bei Steenbeck gearbeitet eine Zeit lang. Wir hatten dort die verschiedenen Verfahren der Trennung der Uranisotope zu bearbeiten, physikalisch-chemische Verfahren in dem einen Teil und die rein physikalischen Verfahren in anderen Teilen. Ich arbeitete an der Messung des Trennfaktors dieser Isotopentrennung und es hat mir natürlich Riesenspaß gemacht, dort unter hervorragenden Bedingungen sofort mit sowjetischen Wissenschaftlern zusammen. Mein unmittelbarer Vorgesetzter war ein ganz junger Absolvent der Lomonossow-Universität, der gleichzeitig Parteisekretär des ganzen Institutes war, zu arbeiten. Wir haben deshalb mit großem Enthusiasmus Tag und Nacht, möchte ich beinahe sagen, gearbeitet. Wir mussten unsere Messinstrumente ja, damals hatte man noch nicht die automatischen Aufzeichnungsmedien und so weiter, alle 2 Stunden ablesen, alles eintragen in ein Büchlein, sodass ich mich auch zunächst mal alle 2 Stunden wecken lassen musste, um dann rüber ins Institut zu gehen. Wir wohnten direkt neben dem Institut, übrigens ganz malerisch direkt am Ufer des Schwarzen Meers in der Bucht von Suchumi. Mir hat es dann ziemlich schnell übrigens keinen Spaß gemacht, immer in der Nacht aufzustehen und darüber zu gehen, sodass ich also anfing, die ganze Aufzeichnungsgeschichte zu automatisieren. Ich habe damals eine automatische Kamera aufgetrieben auf dem Trödelmarkt, die aus einem Flugzeug stammte, und habe die dann über ein Relais gesteuert und eine Schaltuhr, und automatisch wurden dann alle Messinstrumente fotografiert. Und morgens brauchte ich dann nichts anderes zu tun, als den Film rauszunehmen mit 50 Aufnahmen, ihn zu entwickeln und dann auszuwerten. Das war also schon ein großer Fortschritt. Das hat übrigens damals noch eine interessante Episode gegeben, weil ja in ganz regelmäßigen Abständen in dem Labor das Licht anging, nämlich alle halbe Stunde dann später, um diese 50 Aufnahmen in der Nacht zu machen, und dann wieder ausging, irgendwie geheimnisvoll, hatten die Patrouille, die das Institut bewachten, weil es ja natürlich ein sehr wichtiges Objekt war, irgendwie zunächst vermutet, dass da etwas Unheimliches vorging. Und es war dann ein großes Gelächter, als ich herausstellte, dass da also die wichtigen Messungen automatisiert waren. Aber auf die Art und Weise, möchte ich sagen, waren diese 5 Jahre, die ich dort gearbeitet habe als Laborant und später als Oberlaborant nebenbei gesagt, die entscheidenden Jahre zur Bildung, möchte ich sagen, meiner Auffassung über die sowjetische Wissenschaft. Das heißt, so ganz automatisch, möchte ich sagen, bildete sich dann die große Liebe zu dieser Art Herangehen an die physikalischen Untersuchungen aus, nämlich wichtige Dinge von unwichtigen zu trennen, auch zu improvisieren vor allen Dingen, da wo man improvisieren kann und muss, und nicht zu warten, wie das ja vielfach in deutschen Instituten der Fall war, ja bisweilen auch noch ist, bis sozusagen die letzte weiße Steckdose an der richtigen Stelle ist und mit der richtigen Bezeichnung versehen ist, und vorher nicht anzufangen, ja. Das ist meines Erachtens eine Lehre fürs ganze Leben, dass man etwas organisch beginnen muss und sollte und nicht zu warten, bis das Projekt bis zum letzten alles ausgereift ist. Das bedeutet noch lange nicht, dass man bei sicherheitstechnischen Fragen vielleicht hätte improvisieren dürfen. Ich möchte auch sagen, mein Vater hat ja sehr viel dort gelernt und hat das auch schon oft gesagt und geschrieben. Er war vorher ja in Dahlem Direktor eines großen Forschungsinstitutes in Berlin. Und ich bin in diesem Institut, möchte ich beinahe sagen, groß geworden. Wir wohnten auf dem Gelände des Institutes und ich habe also außerhalb der Schule jede freie Minute in dem Institut zugebracht, also schon als Sechsjähriger, sodass ich also ganz genau die Art des Herangehens an die physikalische und chemische Forschung kannte, sozusagen von Kindesbeinen, und merkte deutlich den Unterschied im positiven Sinne, dass man eben dort anpackte sofort und mit großem Enthusiasmus und nicht so viel zunächst mal darüber nachdachte, was könnte das denn an großen wissenschaftlichen Ergebnissen für die Nachwelt bringen? Welche Forschungsergebnisse für Publikationen könnten da rauskommen? Ja, wie könnte man vielleicht zum Nobelpreis kommen? Ja, das heißt mit anderen Worten, wir müssen jetzt sofort Nutzen bringen, aber hohen wissenschaftlichen Nutzen gleichzeitig erreichen. Also diese Verbindung haben wir dort gelernt. Also ich möchte sagen, alle, auch die erfahrenen deutschen Wissenschaftler, ich möchte ja sagen, dass also von Ardenn und Steenbeck und mein Vater ja sicher schon zu den erfahrenen Wissenschaftlern gezählt werden konnten, bevor sie dorthin gingen. Sie haben alle sehr viel dort gelernt. Nicht nur politisch, sondern vor allen Dingen auch bezüglich des Herangehens an die Lösung wissenschaftlich-technischer Aufgaben. Während des 11. Parteitages war unser damaliger Direktor des Institutes, Professor Migulin, hier in Berlin für eine Woche in der DDR. Und als er dies Jahr da war, habe ich mit ihm zusammen das Institut Manfred von Ardenn in Dresden besucht. Und es war sehr bewegend, als wir dort die Eintragung von ihm, Migulin, im Gästebuch von Manfred von Ardenn wiederfanden, aus dem Mai 1945, als er als Major des Ingenieurtechnischen Dienstes, so hieß das, ihn das erste Mal besuchte, bevor dann Ardenn in die Sowjetunion ging mit seinem ganzen Institut. Ich habe damals indirekt, ich möchte mal sagen, auf der Ebene eines Laboranten an einem Verfahren mitarbeiten dürfen, das auf der Ablenkung von Ionen in starken Magnetfeldern beruhte, also massenspektrographisch könnte man beinahe sagen, in großem Umfang, allerdings mit riesigen Magneten. Das wurde von Ardenn bearbeitet. Und dieses Verfahren führte nicht zur großtechnischen Entwicklung. Das war zu aufwendig, um da also nun Kilogrammmengen zu erzielen. Das geht im Prinzip natürlich. Und daraus ergab sich dann, möchte ich sagen, logisch für die Kollegen, die da weitermachten, dann später vor allen Dingen im Kurtschatow-Institut für Atomenergie in Moskau, eine ganz andere Anwendung, nämlich die Dotierung von Halbleitern in der Mikroelektronik mithilfe der sogenannten Ionenimplantation. Genau das ist eigentlich genau dasselbe Verfahren, was wir damals in den 40er Jahren verwandten zur Isotopentrennung, was auch heute noch übrigens häufig zur Isotopenproduktion verwendet wird. Ich war damals sehr, sehr skeptisch als ausgebildeter Halbleiterphysiker. Ach so, da muss man erst mal wissen, dass ich inzwischen in Moskau an der Lomonossow-Universität ausgebildet wurde als Halbleiterphysiker. Das hatte ich ja noch gar nicht erwähnt. Ich war sehr skeptisch, denn wir waren ja sehr stolz, dass wir diese Halbleiterkristallgitter so ungeheuer perfekt herstellen konnten. Immer sauberer, immer perfekter, immer schöner. Das war unser ganzer Stolz in den 50er Jahren bis Mitte der 60er Jahre. In der ganzen Welt arbeitete man vor allen Dingen in dieser Richtung. Und als mein damaliger Laborchef nach Moskau übergesiedelt war und an dieser Entwicklung dieser neuen Dotierungstechnologie mit Riesenenthusiasmus arbeitete in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, also immerhin schon wieder wesentlich später, haben wir uns stundenlang gestritten über die Vorteile oder Nachteile dieser Technologie. Ich war dagegen als Halbleiterphysiker, eher dafür als Kernphysiker. Mit der ganzen Unbefangenheit des auf diesem Gebiet der Halbleiterphysik eben nicht so hundertprozentig Bewanderten. Und ich muss sagen, zu meiner Schande, dass es eine Weile gedauert hat, nämlich bis 1968, bis bei mir der Bann gebrochen ist und ich also dann doch erkannte, wie nützlich das sein könnte. Ich möchte sagen, ich habe es noch 5 Jahre vorher erkannt als die meisten anderen, die Halbleiterphysik machten, sodass es also immerhin nicht zu spät war. Und dann bin ich allerdings so endgültig umgestiegen auf diese Technik, dass wir dann, als ich 1970 im Werk für Fernsehelektronik anfing zu arbeiten, wir das sofort in enger Zusammenarbeit mit dem Kurtschatow-Institut in Moskau vorantrieben. Also auch hier wieder eine ganz enge Zusammenarbeit mit denjenigen, die ich schon aus den 40er Jahren kannte. Ja, die Ionimplantation, heute weiß ein jedes Kind, dass es kein mikroelektronisches Bauelement in der Welt mehr gibt, was nicht mindestens einen Verfahrensschritt der Ionenimplantation über sich hat ergehen lassen in der Herstellung. Es ist also die Technologie geworden. Ich möchte ja natürlich nicht sagen die einzige, es gibt eine ganze technologische Kette. Aber ohne die ist es nicht mehr denkbar. So dass es natürlich ganz besonders schön war, als wir dann in beiden Ländern diese Technik eingeführt hatten in der Mikroelektronikindustrie, dass wir, das möchte ich sagen, zufällig im gleichen Jahr 1980 sowohl das Kollektiv dort im Kurtschatow-Institut den Staatspreis der UdSSR bekam, als auch unser Kollektiv den Nationalpreis der DDR für die gleiche Sache im gleichen Jahr. Das ist eins der Ergebnisse der Zusammenarbeit und der, ich möchte sagen, eine der Früchte der sehr frühzeitigen und kontinuierlichen Ehe mit der sowjetischen Wissenschaft. Und deshalb ist völlig klar für mich, dass es ohne diese gar nicht gehen kann.
Stefan Schubert arbeitet seit über 10 Jahren an der Trasse. Er ist Beauftragter des Zentralrates der FDJ am Bauabschnitt Perm für das zentrale Jugendobjekt Erdgastrasse. Es ist unsere zweite Heimat geworden. Stefan Schubert, Jahrgang 1950, erzählt.
Naja, das erste Mal, wo ich an der Trasse selbst gekommen bin, war 1975 im April. Wir sind mit dem ersten Konvoi nach Dalneue gefahren. Das ist ein Ort in der Ukraine. Ich muss dir vorstellen, ein Konvoi von 30 Fahrzeugen. Die ganze Stadt war auf dem Bein, kann man sagen. Pionierklassen sind die Straße lang gelaufen, haben uns begrüßt. Und es gab ein Begrüßungsmeeting, sodass wir uns eigentlich gleich heimisch gefühlt haben. Anschließend sind wir dann einquartiert worden ins Hotel, haben an der Demonstration zum 1. Mai teilgenommen. Und dann begann die Woche unmittelbar vor dem 30. Jahrestag des Sieges. Und für uns war es eigentlich als die ersten Deutschen, die nach über 30 Jahren wieder in diesem Gebiet gewesen sind, doch etwas komisch. Wir hatten ein bisschen Bammel, wie werden uns denn die sowjetischen Menschen begegnen, gerade in dieser Zeit, wo alle sich daran erinnert haben, dass sie in ihren Familien den Opa oder den Vater oder andere verloren haben. Es gab diesen oder jenen, der sagte, na, die werden uns ja sicher nicht sehr gern hier sehen. Und für uns war es eigentlich eine befreiende Sache, wo der erste Sekretär der KPdSU des Rajons zu uns gekommen ist und hat gesagt, also ihr müsst natürlich auch am 9. Mai mit auf die Straße, mit teilnehmen an dem Meeting, wo wir unsere Toten ehren. Und für uns war das doch ein Ausdruck dafür, dass wir gemerkt haben, wir werden eben als die Freunde aus der DDR betrachtet. Nach dem Meeting wurden wir dann von Bürgern der Stadt eingeladen, Es war wie ein Volksfest, kann man sagen. Und wir sind bewirtet worden, eben wie Freunde, die man nach langer Zeit begrüßt und die dazugehören einfach. Und unser Name, den wir damals hatten, Truschpatrasse, hat sich eben auch im Leben tatsächlich realisiert. Truschpatrasse, also Freundschaftstrasse. Du musst dir vorstellen, wir sind auf eine grüne Wiese geleitet worden. Die 30 Fahrzeuge, mit denen wir gekommen sind, die haben wir erstmal abgestellt. Und dann wurde uns gesagt, also hier soll mal das Wohnlager entstehen, hier soll mal die Verdichterstation entstehen, hier soll der Wohnungsbau entstehen. Zu jeder Verdichterstation gehört auch Wohnungsbau. Und hier wird mal die Trasse lang gehen. Und es hat schon doch einiger Fantasie bedurft, um sich das dann auch vorstellen zu können. Aber man kann wirklich sagen, dass wir von Anfang an den Genossen von Sajus Intergastreu, heute heißt Klav Intergastreu, immer Genossen an der Seite hatten, die uns geholfen haben. Ob das damals war, dass wir in der Anfangszeit keinen Strom hatten, weil die Notstromaggregate ausgefallen sind. Da sind eben innerhalb von wenigen Stunden von irgendeiner Kolchose in Trafo organisiert worden, damit wir weiter unsere Wohnwagen betreiben konnten, dass die Küche arbeiten konnte, damit wir versorgt werden. Alles Dinge, die ganz kleine Beispiele gewesen sind, aber ohne die es nicht gegangen wäre. Ja. Das ist nicht nur damals so gewesen, sondern ist heute auch so. Naja, zwischen 1975 und heute liegen viele Jahre, die angefüllt waren mit viel Arbeit. Wir haben viel getan, viele Kilometer Gasleitung gebaut, viele Wohnungen gebaut, viele Verdichterstationen gebaut. Aber eben auch die Beziehungen zu den sowjetischen Menschen sind intensiver und enger geworden. Was auf Meetings begonnen hat, hat sich eben auch fortgesetzt in persönlichen Bekanntschaften, in Freundschaften, die über lange Jahre schon wären. Und so ist es mir persönlich auch egal. 1984, Ende des Jahres, hatte ich eine Einladung erhalten, nach Asowa zu kommen, einen Ort, der etwa 15 Kilometer von unserem Wohnlager weg ist, um an den Neujahrsfeierlichkeiten, also am Jolga-Fest teilzunehmen. Wir sind dort angekommen, tief verschneit, 20 Grad minus, rein in so ein Blockhaus, ja, begrüßt, alles sehr förmlich noch, sagen wir mal, und wir wurden nur zu Platz gebeten und merkten aber, dass die Hausherren eigentlich noch gar nicht so richtig Zeit hatten für uns. Ja, die scharwerkten noch im Haus rum und wir haben uns nur so betreten angeguckt und haben gedacht, entweder haben wir uns in der Zeit geirrt oder was ist denn nur hier? Und da kriegt man mit, dass die Arbeit noch erledigt werden muss. Sie hatten eine kleine individuelle Wirtschaft noch mit dazu und die Kühe mussten noch gefüttert werden. Und da haben wir, obwohl wir uns eigentlich zum Feiern eingerichtet hatten, unser bestes Zeug angezogen hatten, natürlich mit in den Stall begeben und haben dort mitgeholfen. Und ich glaube, das war ist sehr gut angekommen. Und wir haben anschließend uns gemeinsam hingesetzt und haben, wie sich das auch gehört, zum Jolga-Fest erstmal in Wässerchen getrunken. Und dann hat der Tisch sich gebogen mit all dem, was im Laufe des Jahres gewachsen war, was der Keller hergegeben hat. Und es war wirklich ein Jolga-Fest, was eben bis früh um fünf sehr lustig, sehr kameradschaftlich, sehr freundschaftlich begangen worden ist. Und wo wir gegangen sind, haben wir uns eigentlich zur Familie dazugehörig gefühlt. Und seitdem haben wir uns oft besucht. Tamara ist jetzt Mutter geworden. Und zu jeder Gelegenheit ist es eigentlich so, dass spürbar ist, dass wir dazugehören. Dass man wirklich sagen kann, ist unsere zweite Heimat. Ich glaube, so wie mir das persönlich gegangen ist, geht es auch vielen anderen. Ob das nur die Freundin ist, die sie beim Steher kennenlernen, Steher nennen wir den Tanz, der am Territorium veranstaltet wird, weil auf der einen Seite die Mädchen und auf der anderen Seite die Jungs stehen und sobald die Musik einsetzt, alle aufeinander zugehen. Oder ob das während der Arbeit ist, wo man sich kennenlernt. Und so entwickelt sich eben persönliche Freundschaft, die das, was wir in der großen Politik tun, Freundschaft zur Sowjetunion, eben auch in der ganz kleinen, individuellen Begegnung erlebbar wird. Und das ist das Schöne, was Trasse unter anderem ausmacht.